Willkommen beim Röttcast.
Röttcast.
Wir waren immer noch nicht im Kino. Teil 1. Was haben wir geguckt?
So, was haben wir geguckt?
Ja, einen alten Film diesmal. Ich glaube, von 2004 ist der, ne?
Ich glaube, 5.
5, ich guck mal. 2007.
Mist.
Haben alle daneben gehauen, ja. Wir besprechen heute einen sehr alten Film. Und einer meiner Lieblingsfilme, wie ich mal wieder festgestellt habe. Der gleitet mir immer so ein bisschen im Gedächtnis. Und wenn ich den dann sehe, bin ich ganz begeistert.
Ja, bei mir ist es... Ich bin noch zwiegespaltener als eh schon zu diesem Film, seit wir den das letzte Mal geguckt haben.
Ja. Wir haben ja vor kurzem bei unserem Schwester-Podcast, Der Sumpf, auch mit Karin zusammen und Felo, 5 Zimmerküche Sarg besprochen. Mhm. Von...
Waititi. Vorname lassen wir weg.
Taika.
Ja.
Taika Waititi.
Das ist
Waititi.
Siehst du?
Da geht's. Und wegen der Nachname ist so anstrengend.
Taika Waititi.
Ja. Das wird übel, Leute. Ja. Genau, und dieser Film hat mich halt an Eagle vs. Shark wieder erinnert.
Der halt auch geguckt haben.
Ja, der halt auch von Waititi ist. Von Taika. Und den wollte ich eigentlich schon die ganze Zeit mal besprechen. Und dann dachte ich, jetzt ist der Moment. Jetzt machen wir das. Das ist eine Romanze, ne?
Ja, irgendwie schon.
Also im Kern der Geschichte, also was heißt im Kern, sondern im Zentrum ist ja tatsächlich eine sich anbahnende Beziehung.
Ja.
Es ist irgendwie eine Romanze, aber es ist wahrscheinlich die unromantischste Romanze, die ich je gesehen habe.
Ja.
Ja. Es ist eine neuseeländische Romanze.
Ja.
Mein Gott, warum muss man das denn extra betonen, dass es eine neuseeländische Romanze ist?
Das weiß ich nicht.
Weil er im deutschen Untertitel heißt Liebe auf Neuseeländisch.
Richtig. Und eigentlich ist es schon auch irgendwie mindestens interessant.
Weil es nämlich ein neuseeländischer Film und es scheint so exotisch zu sein, ein neuseeländischer Film zu sein, dass man das extra schon im Titel mit betonen muss.
Also ich finde das schon irgendwie wichtig, dass das so ist, wie es ist. Also, es hätte nirgendwo anders so spielen können. Naja, mit kleinen Veränderungen auch woanders, aber zum Beispiel, dass er einen Samoa verkloppen will, das ist auf Neuseeland halt wahrscheinlicher als hier.
Weil es hier ein Samoa? Samoaner, meinst du?
Ja,
ein
so meine ich das.
Ein Bewohner von Samoa.
Ja.
Ein so samoanischen Staatsbürger. Ja gut, aber das ist ja ein Detail, das ist ja die Geschichte.
Ja, aber irgendwie auch, ich weiß nicht, ich finde die ganze Stimmung und so.
Selbst neuseeländisches Mainstream-Kino ist hier per se und automatisch Underground-Kino.
Ja, ich glaube auch. Also irgendwie, ich weiß nicht, mir ist außer dem Film und halt 5-Zimmer-Küche-Sarg, der hier wahrscheinlich auch nicht wirklich im Kino läuft. Der lief hier im Kino.
Ja, zwar auch nicht das Riesen.
Die großen Filme, Kinos. Ja, aber auf jeden Fall kenne ich mir ist sonst kein neuseeländischer Film bewusst.
Herr der Ringe.
Das ist aber kein. Zählt der als neuseeländischer Film?
Dings ist doch Neuseeland, oder?
Stimmt. Peter Jackson ist auch Neuseeland.
Der hat einige Underground-Klassiker gemacht, bevor er.
Ja. Naja, aber ja. Eagle vs. Shark. Eine junge Frau. Ich finde, das Alter ist irgendwie von den beiden und von allen nicht wirklich präsent.
Unbestimmbar. Es ist aber vieles in diesem Film. Also ist es nicht so ganz eindeutig, in welcher Zeit das spielt.
Genau, wir wissen, also es ist klar, es gibt keine Handys.
Ja.
Und die Computer sind 1995, also mit Windows 95. Und noch die eher so Schränke mit Röhrenbildschirmen. Telefone haben alle selbst zu Hause irgendwie noch eine Schnur.
Es ist auch nicht ganz klar, wo es spielt. Also schon klar, dass es Neuseeland ist. Aber so wie die Orte heißen,
also,
in welcher Stadt das ist, ist das überhaupt.
Ich glaube, außer man ist Neuseeländer, hat man davon, also wir haben davon keine Ahnung. Es wird nicht benannt.
Ja, so Film kann ja auch in 3 verschiedenen Orten gedreht worden sein und dann später behaupten, es ist ein Ort.
Ja, aber zumindest, ich glaube, der Neuseeländer weiß schon, ist das jetzt eher ein ganz kleines Örtchen oder ist es eine größere Stadt? Das können wir aber nicht beurteilen.
Teil 2. Um wen geht es in diesem Film? Also, der Film hat zwei Hauptcharaktere. Lily, gespielt von
Lauren Taylor.
Und Jared.
Von Jermaine Clement. Ich finde, es ist der klassische australische Name.
Na, so weit ist ja nicht weg, ne?
Ja, der ist gerade so anders geschrieben, dass man darüber stolpert.
Und eigentlich ist es ja, es ist ein Beziehungsfilm zwischen den beiden und es fängt damit an, dass Lily in einem Burgerladen arbeitet. Und Jared sich weigert, sich an die richtige Schlange anzustellen. Eigentlich läuft es darauf hinaus, ne? Also, Lily, Jared, Burgerladen, Neuseeland. Komische Familie von Jared.
Und dass Lily Jared dazu bringt, sich in sie zu verlieben.
Oh ja, der Film wird definitiv von ihr vorangetrieben. Hätte sich Lily nicht für Jared interessiert, wäre nichts passiert.
Also worum geht es in diesem Film? Um dysfunktionale Beziehungen auf jeder Ebene.
Oh ja, das so kann man sagen.
Genau, es geht um dysfunktionale Beziehungen oder um gestörte Beziehungen. Die sind ja nicht vollkommen kaputt, sondern haben Luft nach oben. So trifft es, glaube ich, am besten.
Mhm.
Und wir werden in dieses nicht funktionierende Beziehungsgeflecht so ganz langsam eingeführt, indem wir eigentlich mit einer Figur anfangen, die von der wir eigentlich am wenigsten erfahren im ganzen Film. Wenn ich so drüber nachdenke. Die hängt sich rein in das Beziehungsgeflecht, obwohl sie gar nicht so richtig Teil davon ist, indem sie sich an Jared ranschmeißt.
So könnte man das. Ja. Also man lernt ja Lily dadurch kennen, dass er einfach sozusagen auf sie geworfen wird.
Genau.
Man merkt, dass sie in diesem Burgerladen steht und irgendwie was erwartet.
Wollen wir mal damit anfangen, wer Lily überhaupt ist? Damit will ich, glaube ich, am nächsten anfangen. Noch gar nicht, was sie macht, sondern wer es ist. Und zwar, Lily selber ist sehr schüchtern. Sie ist nicht sehr beliebt. Also sie ist das klassische Mauerblümchen, oder?
Ja, weil sie irgendwie nicht, sie macht keine besonderen Modetrends mit.
Das macht keiner in diesem Film.
Naja, nicht unsere Mode, aber wenn wir davon ausgehen, dass der Film irgendwann in den 90ern spielt, sind die drumherum, die keine wirkliche Rolle spielen. Also hier die Lilly ganz am Anfang im Burgerladen so anhimmelt, die ist ja schon voll das frühe 90er Modepüppchen. So ist sie aber halt gar nicht und versteht auch nicht so, sie ist so ein bisschen für dich am Anfang schon so ein bisschen irritiert, dass man sie nicht als tollen Mensch wahrnimmt. Also ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass sie bestimmte Dinge nicht realisiert.
Nee, gar nicht. Also ich hatte vielmehr das Gefühl, dass sie das übliche Problem eines Außenseiters hat. Sie versucht relativ ungeschickt bald keiner mehr zu sein.
Ja, das auch ein bisschen.
Ich glaube, sie realisiert das sehr genau.
Ja, aber sie hat irgendwie keine...
Sie ist ungeschickt im Umgang mit anderen Menschen und versucht... Zum Beispiel, wenn da zwei Leute stehen und lachen, lacht sie halt künstlich mit, weil sie denkt da durch irgendwie... Verstehst du, wie ich das meine? Sie weiß ganz genau, welche Position sie hat.
Ja, aber sie versteht nicht, das meine ich auch gar nicht, sondern sie versteht nicht ganz, was sie anders machen könnte.
Ja, das ist ja das Problem. Also das ganze Problem, dass sie nicht teilhaben kann, weil sie es nicht kann.
Man könnte sagen. Und zwar merkt, dass sie irgendwie nicht da reinfindet, aber halt keine anderen Strategien findet, um es zu ändern.
Ja, und ich glaube, sie würde auch nie Strategien finden, weil... Das ist ja auch ein typisches Problem von Außenseite.
Ja.
Dass man nicht so, wie man ist, mitmachen kann, aber sich halt auch nicht ändern kann. Und es eigentlich auch gar nicht sollte, aber das ist ja auch eine ganz andere Bezugsweise. Nee, eigentlich ist es ja schon die Diskussion des Films mit ein Stück weit, aber oder sich zumindest nicht vollkommen verdrehen sollte. Das ist schwierig.
Plopp. Infobox.
Plopp.
Plopp.
Infobox.
Infobox.
Gut. Was bei uns... in der Diskussion, glaube ich, so ein bisschen gefehlt hat und oft auch ein bisschen fehlt und halt oft auch so ein bisschen romantisierend wirkt, ist das Außenseitertum. Also so ein bisschen netter dargestellt, als es dann zwangsläufig sein muss, weil die wenigsten Leute haben sich das selbst ausgesucht. Und es läuft dann einfach oft auf Einsamkeit hinaus und nicht auf der Weise vom Berg sein.
ganz oft entweder die Entscheidung, sich das sozusagen schön zu machen, zu sagen, gut, dann wenn keiner will, dann mache ich halt mein Ding, oder tatsächlich mehr oder weniger daran zu zerbrechen und also die meisten tragischen Geschichten, wo am Ende jemand nicht mehr da ist, sind ja tatsächlich sowas, dass man von anderen ausgelassen wird und nicht dazugehören darf. Und die einen werden daraus was ganz, also machen irgendwas Gutes daraus, was auch irgendwie überromantisierend ist, gerade im Film. Oder sie sind eben die tragische Figur, die am Ende nicht mehr da ist.
Plopp.
Plopp. Plopp, plopp.
Und Lilly wohnt ihr mit ihrem Bruder zusammen?
Was wird erst überhaupt nicht so
realisiert? Mhm. Der taucht auch sehr plötzlich auf.
Ja, das tut der Bruder die ganze Zeit.
Ja.
Und wenn man ihn wirklich braucht, ist er nicht da.
Ja, weil er gerade eben nicht wirklich gebraucht wurde in dem Augenblick. Sie hat nur geglaubt, sie würde ihn brauchen.
Ja, aber trotzdem.
Er ist so eine Art guter Geist eigentlich.
Irgendwie schon, ja, ja. Und der ist auch immer so nett.
Ja, der tut auch immer eigentlich das gerade was richtig.
Ja, und der urteilt über niemanden und sagt da mal wieder was Nettes und hält aus, wenn die Sachen nicht sofort so laufen, wie sie es oder wie das vielleicht sein könnte.
Ja.
Ist halt so.
Ja, durch und durch
nett.
Nett.
Ohne
schon fast unerträglich.
Glück. Ja.
Genau, mit dem wohnt die zusammen und man erfährt so im Laufe des Films, dass die Eltern gestorben sind. Und das wird zwar nicht explizit gesagt, aber man hat den Eindruck, dass die einfach in dem Haus der Eltern wohnen geblieben sind, nachdem die gestorben sind.
Ja.
Ohne was zu ändern.
Also es sieht immer noch eher, es sieht sehr 70er aus oder 80er, irgendwie so. Und es ist wie so ein Museum. Und man kriegt auch irgendwie den Eindruck, Lilly ist in ihrem Kinderzimmer geblieben.
Kinderzimmer der beiden.
Ja, was sie sich wahrscheinlich geteilt haben, weil zwei Betten drin stehen.
Ja, zwei Kinderbetten. Wie gesagt, die haben nichts.
Nee. Und der Bruder, der schläft jedenfalls nicht da. Weiß man nicht.
Ja, aber wie gesagt, der ist ja auch, den gibt es ja auch nur in Verbindung mit Lilly. Der existiert quasi gar nicht, wenn Lilly nicht da ist. Also über den erfahren wir, von dem erfahren wir am wenigsten. Außer, dass er sehr, sehr ungeschickte Cartoons zeichnet.
Ja. Und das ist auch so was Lilly irgendwie nicht aus der Außenseiterrolle so schnell rauskommen lässt, dass sie auch selber ja überhaupt keine Erfahrung, sie scheint auch nichts anzusammeln. Also sie scheint nicht loszugehen und sich irgendwie im Buchladen Comics anzugucken.
Ja, sie wirkt im ersten Augenblick sehr schüchtern, schon fast sozialphobisch. Das ändert sich im Laufe des Films ein Stück weit.
Ja, beziehungsweise sie findet halt irgendwie einen Ort, wo sie damit, dass sie einfach nett ist und alles, also honoriert, wenn sich derjenige irgendwie angestrengt hat. Ne?
Ja.
Das finde ich schon, ist ihre hauptpositive Charaktereigenschaft. Wenn sie sieht, dass jemand was wichtig ist und derjenige sich in irgendeiner Form dafür anstrengt, findet sie das gut.
Und aus irgendeinem Grund, der für uns schwer nachvollziehbar ist.
Für mich gar nicht.
Aber müssen wir ja auch nicht.
Nicht unser Problem.
Hat sie sich wahrscheinlich Neuseelands größtes Arschloch rausgesucht als Love Interest.
Yes.
Yes, Jared.
Und der ist schon, also der ist ja nicht mal vordergründig nett. Der behandelt sie ja schon richtig kacke an dieser Burger-Theke.
Ja.
Wo sie super nett ist, weil es wirkt, so auf mich zumindest, als würde er mindestens jeden, weiß ich nicht, ist ja auch egal welcher, so nach dem Motto, als würde er jeden Mittwoch in diesen Burgerladen kommen und immer dasselbe bestellen.
Sind beides Menschen, die nicht mit Menschen umgehen können.
Ja, und Jared ist aber im Gegensatz zu Lilly nie nett dabei.
Nee, Jared und Lilly haben zwei vollkommen gegensätzliche Strategien entwickelt, damit umzugehen. Lilly neigt dazu, sich in sich selbst zu verkriechen. Und Jared ist eigentlich darauf auf Angriffskurs.
Ja, der böllert rum und fühlt sich immer gleich angegriffen. Mhm. Und
damit haben wir eigentlich ein sehr, sehr typisches, schon fast Klischee überladenes Männlein-Weiblein-Gegenstück.
Ja,
ja,
die füllen sehr eindeutig alte Gender-Klischees.
Von diesen Zutaten her hätte das ein ganz furchtbarer Film werden können. Aber dieser Film ist halt von
Taika Waititi.
Ja. Ich glaube, der ist gar nicht in der Lage, Klischees hängen zu bleiben.
Nee, ich meine, es ist ja schon der erste Schritt, ist ja schon, dass es letztendlich über den Film hinweg so in Stückchen, die man sich auch selber irgendwie mehr oder weniger zusammenpuzzelt, sinnvolle Begründungen, also es sind ja, also, ne, und Erklärungen dafür gibt, warum die Leute so geworden sind. Also, so, wo ich vorher sagen würde, Lilly, die einfach nie die Chance hatte, sich sozusagen in die Welt zu explorieren. Warum auch immer, zum Teil bestimmt auch, weil das Geld nicht sehr, sehr groß da war. Aber auch einfach, weil es keinen Erwachsenen mehr gegeben hat, sehr früh, der sie an die Hand genommen hat und sie zu irgendwas hingeführt hat. Die Frage ist, ob die Eltern das überhaupt gekonnt hätten.
Na, die sind ja anscheinend alt gestorben. Ist ja nicht so, dass die.
Ja, aber wenn die jetzt Spätkinder gekriegt haben.
Ja, das ist aber eine Spekulation.
Das ja, das wissen wir halt nicht, aber irgendwo. Aber der Film sagt uns schon, dass sie von außen keinen Antrieb hat, erstmal, bis sie Jared folgt, sozusagen folgt, was Neues kennenzulernen.
Der Film, ich würde umzusetzen, ist ein sehr, sehr einfacher Lösungsansatz, warum Lilly. Und das ist wichtig, dass es Lilly ist, die sich an Jared ranhängt. Es ist, sie ist tatsächlich der aktive Part in der ganzen Geschichte.
Ja.
Und sie treibt die Geschichte voran. Sie drängt sich auf schon fast dem Jared und seiner Familie. Auf jeden Fall bietet uns der Film relativ einfachen Lösungsansatz. Und zwar haben die beide einen Schönheitsfleck.
Also sie haben einen Leberfleck direkt über der Oberlippe gespiegelt.
Gespiegelt, ja.
Aber ich finde gar nicht, sie drängt sich gar, also sie drängt sich ein bisschen ihm auf, weil sie zu seiner komischen Kostümparty kommt. Aber letztendlich ist er derjenige, der sie dann auch gleich für eine Woche mitschleift.
Ja, aber sie lässt nicht locker. Er lässt locker.
Ja, er lässt immer wieder locker und sie hat sich halt nach diesem ersten.
Vielleicht ist Aufdrängen auch nicht der richtige Begriff, aber.
Sagen wir mal so, sie startet sozusagen das Einsammeln von ihm. Und als er dann einmal in kleinem Schritt Ja sagt, verbeißt sie sich darin. So würde ich sagen.
Wahrscheinlich ist das stärkste Ja, was sie jemals abbekommen hat. Auf jeden Fall ist es ihr Film, bietet uns diesen Lösungsansatz mit dem Schönheitsfleck, aber das ist es ja nicht, das kann es ja nicht sein. Ehrlich gesagt glaube ich, dass sie erstmal Jareds Auftreten mit Stärke verwechselt. Dass das so, dass sie sich an ihn bindet, weil er all das ist, was sie halt.
Ja, weil er halt laut ist und weil er vermeintlich was tut, auch wenn es meistens daneben geht.
Aber ich finde ihn großartig in dem, was er tut. Ich habe ja auch das bisschen das Gefühl, und damit setze ich mich wahrscheinlich neben die Kloschüssel gerade, dass Jared auch so ein Stück bei Kikis Alter.
Ego. Oh. Kikis. Ich hoffe nicht.
Ja, kommen wir noch zu.
Okay.
Ein Stück weit.
Nicht okay.
Vollkommen. Der hat sich nicht in die Figur reingeschrieben. Man findet Aspekte, glaube ich, drin. Und selbst wenn es kann uns auch egal sein, ob der jetzt nett ist oder nicht. Hauptsache, er macht tolle Filme.
Geil.
Warum? Gehen wir demnächst mit dem Essen oder was?
Nein, aber wenn er ein grundsätzlich Arschloch ist, dann ist das schon schwieriger.
Weiß nicht.
Naja, egal.
Wir kaufen ja seine Produkte nicht ihn. Also es gibt da Grenzen, wenn er ein rassistisches Arschloch ist, wenn der fragwürdige Weltbilder, für uns schwierig zu ertragende Weltbilder transportieren würde. Wenn er rumrennen würde und Frauen als Fickstücke bezeichnen würde, das wäre natürlich, aber wenn er einfach nur
jemand ist. Ja, wenn er halt blöd ist, den wir nicht mögen müssen, müssen wir ja nicht, da hast du recht. Ja. Das meine ich aber ja auch. Ja, wen haben wir noch?
Jared.
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 Jared die Pappnase.
Jared die Pappnase. Jared der Künstler.
Jared die arme Sau.
Jared der Mensch, dessen Selbstvertrauen so klein ist, dass er ständig schreien muss, ich habe Selbstvertrauen.
Ja, und immer rumstarkst. Seine Körperhaltung und sein Gang soll ja ausdrücken, ich bin so toll.
Ja.
Und man denkt die ganze Zeit nur, also ich zumindest, hör auf damit.
Jared, der den Topfhaarschnitt mit der Fokuhila kombiniert hat.
Oh Gott, dieser Fokuhila.
Sie haben sich, glaube ich, wirklich viel Mühe, also Lilly sieht tatsächlich also von ihrer ganzen Kleidung hier, ihr Auftreten, ihrer Körperhaltung aus, wie, ja, wie das kleine verschüchterte Mädchen.
Was das ist auch ein noch bisschen mit, vergessene.
Ja, was auch mit über 40 noch das kleine verschüchterte Mädchen ist. Wir wissen nicht, ob sie 40 ist, aber du weißt, was ich meine.
Ja, ja, die, ja, die auch mit, beziehungsweise die, ja, die mit 16 schon viel zu alt aussah. So ein bisschen wie das Klischee der, des Kindes, das bei der Oma aufgewachsen ist. So, überhaupt nicht mal ansatzweise auch nur normale Klamotten, obwohl das ja auch gar nicht ganz stimmt. Aber es sind immer so langweilige Farben und es ist irgendwie, selbst wenn sie ein Trägeroberteil anhat, sieht es irgendwie adrett aus oder sieht verkleidet aus. Dann hat sie irgendwie diesen nichtssagenden Haarschnitt, immer so ein Klemmerchen drin. Und wenn sie dann 40 ist, also ne, mit 16 sieht sie zu alt aus und mit 40 immer noch wie ein kleines Kind.
Ja, so auffällig, dass es schon unauffällig ist. Nein, nein, so unauffällig,
dass das es schon wieder auffällt. Genau.
Werden sie bei Jared sich Riesenmühe geben, den einfach Riesenmühe gegeben haben, ihn einfach nur hässlich zu machen.
Ja, und er hat ständig Klamotten an, die für seinen Körper irgendwie also, die sehen ja nicht direkt kacke aus, aber man denkt immer, irgendwas stimmt hier nicht.
Ja, es ist...
Es passt schon wieder nicht.
Und es ist die Brille, es ist Kassengestell, es ist die Frisur, es ist alles sehr... Und und dann ist, da ist etwas passiert, was, glaube ich, bei den meisten Filmen, also in der Regel, wenn du es mit so welchen Konstellationen zu tun hast, kommt dann halt so ein Standard-Nerd. Trägt dicke Brille, absurde Interessen, spielt Pen-and-Paper-Rollenspiele. Das Faszinierende an Jared ist, das ist er auch. Aber sie haben diese Interessen, die er hat, ins vollkommen Absurde getrieben. Sie haben seine Klamotten ins vollkommen Absurde getrieben. Er steht, der ist quasi eine ganz eigene Form des Nerdseins.
Ja, ich glaube, wo sogar die meisten Nerds vorwegrennen würden, weil sie es nicht einschätzen können.
Ja, das.
Weil dann macht er noch Sport irgendwie.
Das ist ja auch schon wieder ein blödes Geschehen. Nerds machen keinen Sport.
Nein, aber es ist so, also es ist halt nichts davon ist vordergründig. Also wenn du jetzt, ne, wenn man auf ihn trifft und würde jetzt sozusagen im ersten Blick urteilen, ah ja, der ist wahrscheinlich wie ich irgendwie so ein Pen-and-Paper-Nerd, dann wird er garantiert von seinen, weiß ich nicht, davon erzählen, dass er ja so viel rumrennt.
Ja, der ist die Substanz, also nicht die Substanz, sondern an ihn ist am deutlichsten, was dieser Film die ganze Zeit macht. Der nimmt halt diese ganzen Klischees, wo wir schon vorhin meinen, so von dieser Grundstruktur hätte das ganz furchtbar werden können, wenn er Falsches gemacht hätte. Gibt den aber einen ganz neuen Dreh. Ja, zum Beispiel Gervaugels Nerdtum ist, dass er absurde Motivkerzen baut. gießt.
Knetet.
Dass er total absurde Kostümpartys veranstaltet.
Ja, man verkleidet sich als sein Lieblingstier.
Ja, da kommt ein Zwölfjähriger drauf, sowas zu machen. Aber die Kostüme sind dann so geil, die Leute anhaben.
Ja.
Dass man da versteht, warum die das machen. Und dann spielen sie darauf, auf dieser Party erst...
so ein Tekken-Spiel?
Ja, nee, Mortal Kombat, aber astreines Mortal Kombat-Ding. Also extra für diesen Film ein nachgestelltes Mortal Kombat-Klon. Wunderschön gemacht. Und sie spielen Schuhe auf einen Schmeißen.
Ja, der am allerschlechtesten bei Mortal Kombat abgeschnitten hat, wird am Ende mit Schuhen abgeworfen. Das finde ich ehrlich gesagt sehr furchtbar. Aber das scheint bei manchen Menschen gut anzukommen. Diese Idee.
Ja, ich habe gedacht, das könnte Spaß machen.
Oh Gott.
Er will das doch.
Mhm.
Er braucht das doch. Mhm. Die alte Sau.
Ja.
Ja.
Ganz genau.
Plopp.
Plopp, plopp, plopp. Du hast ja die Schuhwurfszene nochmal angeguckt.
Ja, der wurde gar nicht abgeworfen, weil er das Spiel verloren hat.
Ach so.
Das war fest eingeplant. Ein fester Programmpunkt der Party. Dass sich gerade er in die Ecke stellt, um damit Schuhe
zu machen. Ach du Scheiße, das macht es ja noch schlimmer.
Finde ich nicht.
Ich bin das so bescheuert. Warum? Warum?
Oder warum nicht?
Warum lässt man sich mit Schuhen abschmeißen?
Weil.
Plopp. Plopp, plopp, plopp.
Aber weil Jared halt Jared ist und die Sache halt auch nicht so einfach sein darf, sonst wird das ja langweilig, ist es ja nicht Lilly, die eingeladen wird.
Nein, sondern die komische Schnepfe aus dem Burgerladen.
Also Jared scheint regelmäßig in diesem Burgerladen einkaufen zu gehen, Burger. Erzähl mal, hast du den Spezialburger noch im Kopf?
Ja, es ist der umgedrehte Burger Fleisch, Salat, Brot, Salat, Fleisch. Und den will keiner.
Ich glaube, das sagt alles über diesen Laden und diesen Film aus. Mhm. Und Lilly versucht es immer so zu organisieren, dass er zu ihrer Kasse gehen muss. Mhm. Indem sie Leute wegschickt und dafür sorgt, dass die Kasse frei bleibt, wenn er kommt. Und selbst wenn die Kasse vollkommen frei ist, geht er zur langen Schlange und stellt sich an, um zu dieser Kollegin zu kommen, um sie zu seiner Party einzuladen. Mit meiner Meinung nach einer großartigen und selbstgezeichneten Einladung. Ich halte Gerald für einen großen, sehr unausgebildeten Künstler. Also sehr roher Zeichenstil, sehr
ungeübte Schrift.
Der Zeichenstil eines Zwölfjährigen.
Schrift eines Zwölfjährigen.
Aber irgendwie ist es...
Er ist ja auch emotional eher ein Zwölfjähriger.
Ja, Jared ist 12. Im ganzen Film, der ist nicht älter geworden als 12. Seine ganzen Verhaltensweisen lassen sich nur dann verstehen, wenn man davon ausgeht, dass er 12 ist.
Ja, vielleicht 14.
Da machen sie Sinn. Aber er ist erwachsener Mann mit eigener Wohnung. Da macht das alles gar keinen Sinn mehr. Und lädt halt diese ich finde die gar nicht gut aussehend.
Nein, ist sie auch nicht. Aber sie passt halt in das frühe 90er Jahre Klischee. Sie hat modische Klamotten, sie hat blonde Haare, sie ist geschminkt und ist halt immer irgendwie...
Jemand, den man derzeit gut vorzeigen kann. Deswegen interessiert sich
Sharon. In Action.
Ja.
Genau, er sucht letztendlich eine Frau, mit der er zeigen kann, dass er es geschafft hat.
Aber die will natürlich nicht. Der ist das alles viel zu versponnen. Die schmeißt die Einladung ins Papierkorb. Sehr demonstrativ. Und Lilly zieht die Einladung raus und geht einfach hin.
Mit einem großartigen Hai-Kostüm.
Oh ja. Und da sind wir beim Titel des Films.
Genau, denn ihr Lieblingstier ist ein Hai.
Und sein Lieblingstier ist ein...
Adler.
Also Eagle vs. Shark. Plopp.
Plopp, plopp, plopp.
Ich würde gerne noch mal ein bisschen über den Titel des Films reden. Es ist also, einerseits ist es ja ist es ziemlich leicht, also das Eagle vs. Shark, dass Jared und Lilly sich als Adler und Hai kostümierte Menschen treffen und ab da deren Beziehung also startet. Allerdings ist es auch so, dass das relativ früh im Film werden Ausschnitte aus einer Dokumentation das über stimmt, Haie gezeigt. Ja. Genau. In dieser Dokumentation werden bestimmte Eigenschaften von Haien beschrieben, die halt auch auf Lilly zutreffen.
Ja.
Dass sie quasi dem Moment, in dem sie ihr Kostüm anzieht, und jetzt wird es eklig, ihr Äußeres nach außen kehrt.
Ihr Inneres nach außen
kehrt. Ja, ihr Inneres nach außen kehrt, das muss doch wehtun.
Oh.
Und zwar wird der Hai halt in der Dokumentation folgendermaßen beschrieben. Er ist ein typischer Einzelgänger, der in der freien Wildbahn andere Lebewesen meidet. Du weißt, was ich meine.
Mhm.
Also
er schwimmt halt viel und wirklich lange alleine. Und manchmal findet er Dinge interessant und dann kommt er in die Nähe. Aber eigentlich geht es eher darum, dass er nur dann mit anderen Kontakt aufnimmt, wenn es um Fressen geht.
Das genau. Er wird halt besonders vom verletzten Lebewesen, Sherbet, angezogen.
Ja, ist eigentlich ganz cool. Und ich kann auch gut verstehen, warum die beiden, also wenn man die Metapher weiterdenkt, und Jared ist so der ja auch einzelgängerische Adler, der aber ja tatsächlich alles immer so zumindest vermeintlich im Blick hat und über allem schwebt, dass der aber vom Hai fasziniert ist.
Wobei das wieder interpretiert, also da kommen wir wieder in einen Bereich rein, wo der Film nicht so deutlich
ist. Nein, ist er nicht, aber ich finde, es macht irgendwie Sinn, dass die voneinander auch faszinierter werden. Und so der Adler hat ja irgendwie so eine, oder der könnte für so eine entscheidungsfreudige Stärke stehen. Und der Hai ist ja nur reaktiv. Also der jagt ja nicht in dem Sinne.
Der umkreist. Das ist übrigens, das trifft auf Lilly auch zu, dieses Umkreisen,
bis sie einen Anpack hat sozusagen, weil das muss ja mit dem Burgerladen muss ja schon eine Weile gehen.
Ja, und das hat sie ja auch zum Schluss des Films auch mehr oder weniger
stark gemacht. Ja, wie sie einfach hinter ihm her und nicht weggeht, einfach dranbleibt, bis sie ihre Zähne wieder in Jared schlagen kann.
Also das ist eine wunderschöne Metapher, die da...
Ja, und er ist ja der dann ewig lange das von Weitem beobachtet und er ist zwar auch umkreist, aber halt von Ferne, ne, so seinen ganzen Familienkrach und auch die Party und,
weißt
und
du,
auch den Samoana, wie lange
er... Jahrzehnte!
Ja, erstens hat er ganz lange gewartet, bis er überhaupt was macht und dann mit diesen komischen Drohungen und so, das ist ja auch so ein von oben zupacken.
Weißt du, warum ich das eine schöne Metapher finde? weil das so eine ist, die drängt sich nicht auf, die sagt nicht, guck mal, wie deep ich bin, sondern man kann das bemerken, man kann das, also klar, durch die Dokumentation wird das nochmal so ein bisschen, aber selbst wenn man es macht, es hat keinen Einfluss auf die Sinnhaftigkeit des Films, sondern gibt den einfach nochmal eine Ebene mehr, kann man aber auch weglassen. Aber trotzdem macht das alles so noch ein bisschen. Und wenn man es entdeckt hat, dann kann man sich drüber freuen. Aber es ist
ja, halt, es macht den Film noch ein bisschen anders, schlauer, als er eh schon ist.
Und das mag ich halt sehr gerne, wenn Filme so apparieren, dass sie halt dann doch noch so Ebenen einziehen, die du finden kannst, die du aber nicht finden musst. Also wenn du einfach eine leichte, lockere Erzählung hast, die da ist, wo du aber mehr entdecken musst, als eine Erzählung, die ganze Zeit schreit, guck, wie deep ich bin, guck, was für geile Metaphern ich habe.
Ja.
Der Baum des Lebens als Metapher. Da gibt es furchtbare Filme, die machen nichts anderes. Sie hauen eine Metapher nach der anderen raus. Und die sind total langweilig. Und ich glaube, unterm Strich platter, als wenn man sowas macht. Weißt du, wie man solche Filme nennen kann?
Nein.
Filme, die ihren Namen tanzen.
Oh Gott.
Plopp.
Plopp, plopp, plopp. Genau. Und das ist ja auch. Denn Lilly räumt bei diesem komischen Mortal Kombat-Klon das Feld von hinten auf.
Übrigens war meiner absoluten Lieblingsszenen. Die ganze Inszenierung ist großartig. Also es ist, man sieht ja nicht viel, weil das, man sieht halt.
Manchmal sieht man ein paar Figuren über den Bildschirm hüpfen, die anscheinend auch die Gesichter oder ein Foto von denen haben, die das gerade spielen. Und man sieht eigentlich die ganze Zeit Jared prollig cool daneben stehen, weil er ist ja der Sieger der Letzten, der ist ja ungeschlagener
Wahrscheinlich
Meister.
Wahrscheinlich auch der Vorletzte und Vorvorletzte.
Ja, das kommt aber, es wird glaube ich sogar gesagt, dass er die letzten so und so viel, keine Ahnung, 7 Spiele oder also 7 Mal das Ausrichten immer gewonnen hat. Deswegen muss er nicht mitspielen. Und Lilly nennt sich Dangerous Person.
Und ich glaube wirklich, sie spielt es zum ersten Mal. Das behauptet sie nicht nur.
Sie wirkt so. Aber sie rockt das Ding halt.
Aber die ganze Inszenierung ist es halt. Also das ist, es passiert ja nichts. Es ist eine per se potenziell extrem langweilige Szene.
Ja.
Leute, die in einer Gruppe vor einem alten Röhrenmonitor stehen und ein Computerspiel spielen.
Vor allem im Stehen.
Ja. Einerseits zeigt der Film so unglaublich viel während dieser Szenen über die Gesichtsausdrücke der Menschen, die das spielen, wie sie relativ wenig, aber doch funktionieren, miteinander interagieren, die durch die Spielszenen, also das haben wir ja schon gesagt, dass das so nachgestellte Szenen sind, das heißt, die haben wirklich Leute in Kostümen angezogen und die dann diese Kampfbewegung machen lassen und haben das.
Ja,
dann,
irgendwie so.
Ja, genau, ja, das ist, wie es Mortal Kombat selbst gemacht wurde. Und es ist auch unglaublich viel Humor, der da dieser Zeit, wo nicht viel passiert, übergebracht wird.
Ja, irgendwie so durch Blicke und vor allem durch diese Steigerung. Lilly so, ich bin die Dangerous Person.
Ja, da geht's ja schon los, wo sie den Namen nennt und man so ganz leise im Hintergrund jemand hört, der drüber lacht. Der Dangerous Person.
Ja, aber Jared ist das erste Mal von ihr ein bisschen, das erste Mal seit dem High-Kostüm ein bisschen beeindruckt.
Ja, Jared insgesamt, der gibt das nicht richtig zu, aber wie Jared nie zugeben kann, dass er beeindruckt ist. Aber ab dem Moment, wo sie reinkommt und sie hat ein echt aufwendiges, großartiges High-Kostüm an. Und gleichzeitig total versponnenes, trashiges Kostüm, so wie der ganze Film auch. Großartig, detailverliebt und trashig. Gleichzeitig, alles gleichzeitig. Er hat ja auch ein großartiges Kostüm an. Also der hat ja auch viel Detailliebe da reingesteckt. Er hat diese total dämliche Party organisiert mit diesen dämlichen Leuten, aber es ist alles so mit einer gewissen doch schon Liebe dazu. Es fängt ja schon mit dem Namen an und wie sie ihn eintippt. Also es wird wirklich gezeigt, wie sie angespannten Spannungsgesicht diesen Namen, der ja eben lang ist und wenn jemand schon mal Computerspiele gespielt hat, also Konsolenspiele, weiß,
wie lange das dauert?
Ja, warum man nie lange Namen nimmt bei sowas.
Ja.
Weil es einfach scheiße nervig ist, die einzutippen mit einem Controller. Und diese ganze Party endet damit, dass Jared und sie tatsächlich im Bett landen. Jared zeigt, was er alles erfunden hat. Zeigt seine Kerzen.
Ein Teil zumindest.
Ein Teil zumindest.
Und die beiden haben.
Also er versucht sie zu beeindrucken, was er schon lange gar nicht braucht. Also
ja, vor allem
diesen ganzen Wettbewerb nur deswegen verloren, weil sie, nachdem sie ins Finale gekommen ist, also gegen Jared anfängt zu spielen,
ihn nur noch anstarrt.
Ja, ihn nur noch anhimmelt und nicht mal auf den Bildschirm schaut. Und er kriegt nichts nicht mit.
Nein, er ist einfach nur überzeugt, dass er gewonnen hat.
Er ist ja auch der kleine König in seiner Welt.
Ja, ja. Das finden ihn alle toll in seiner. Also hat er ja eigentlich was Kluges hingekriegt, ne?
Er ist ja auch nicht doof.
Nee.
Er ist bloß bescheuert.
Ja, er hat so Aussetzer, ne? Würde ich mal sagen.
Und ich glaube, es ist tatsächlich diese Simulation von Selbstvertrauen. Du weißt schon, Leute mit wenig Selbstvertrauen, die ganze Zeit rumschreien, dass sie Selbstvertrauen haben. Doch auf viele Leute beeindruckend. Vor allem auf Leute mit wenig Selbstvertrauen.
Ja. Sag mal, sprechen die eigentlich schon abends darüber, dass er eine Fahrt nach Hause braucht?
Nee, das kommt
später erst, wenn sie sich wieder treffen, ne?
Ach
so, nee, sie landen im Bett und dann sagt Jared, ja, und ich glaube, morgen gehe ich ins Kino. Und dann steht sie da und wartet auf ihn.
Und er kommt nicht.
Naja, und auf jeden Fall endet es ja so, dieses erste Rendezvous, dass das zweite nicht stattfindet, weil es ja auch keine feste Verabredung mit dem Kino.
Ja, die haben schon gesagt, wir gehen dann zusammen hin, dachte ich. Ich habe das schon so fest begriffen.
Naja, Jared hat gesagt, wahrscheinlich.
Okay, na gut.
Und hat wahrscheinlich auch nur so getan, als würden ganz viele mitgehen.
Das Kino ist großartig.
Das wir sehen es nur von außen. Das Kino mit dem Hai eigentlich.
Nee, es ist Drache.
Sicher?
Ja, das ist das.
Stimmt.
Cinesaurus Rex.
Stimmt. Es ist ein, nicht mal ein Drache, es ist ein Dino.
Ja, stimmt. Das Cinesaurus Rex. Der Eingang ist ein riesiges, aufgerissenes Maul.
Und das Beste sind unten, stehen auf dem Fußweg Zähne.
Ja, und ich dachte die ganze Zeit, die Zähne geht relativ lange, wie
Lilly davor wartet.
Ja, die hat wohl tatsächlich den ganzen Film gewartet und einen aufwendigen Kuchen
gebacken. Genau, sie hat einen Kuchen gebacken.
Genau. Und ich habe halt die ganze Zeit gedacht, da stolpert doch bestimmt andauernd jemand. Und am Ende der Szene stolpert da über diese Zähne.
Und sie steht und wartet und guckt alle an und dann wartet sie auch noch, als sie alle wieder rauskommen.
Ja, sie hat sich direkt voll reingeschmissen in die Geschichte.
Ja.
Es hat so ein gleich leichtes Ja gegeben und sie hat direkt einen Kuchen gebacken.
Ja, ich meine, die hatten Sex. Und ich glaube, für jemanden, der selten sowas macht,
das
heißt ja auch was.
Und dann backt man einen Kuchen.
Weiß ich nicht, nicht jeder, aber...
Lilly.
Lilly schon.
Lilly backt halt Kuchen. Die hat sogar gefragt, was für sein Lieblingstier ist.
Naja.
Und hat...
Ich habe nur
hatte
leider...
einen Motivkuchen mit dem Lieblingstier gemacht.
Ich habe nur leider vergessen...
Also, der Adler. Ja.
Wie sie sich dann wieder treffen.
Siehst du, das passiert, wenn man zu lange wartet mit dem Besprechen. Er kommt dann tatsächlich zu ihr ins Haus und entschuldigt sich.
Ja, nein, für mich ist einfach der Anfang, das habe ich aber jedes Mal bei diesem Film speziell gehabt, dass der Anfang so zurücktritt.
Ja.
Im Gegenzug zu dem, was dann passiert.
Ja, der Anfang ist auch eigentlich nur so ein bisschen Einleitung, ne?
Ja, irgendwie ist der Anfang eine klassische, ein bisschen langgezogene Einleitung und Kennenlernen der Figur.
Ja, und beziehungsweise die Einleitung, dieser Anfang geht in erster Linie dazu, dass wir durch Lilly Jared kennenlernen und dann seine Familie.
Genau, weil also, nämlich, ja, wie du gerade sagtest, Jared zu ihr kommt und irgendwie fallen lässt, dass er ja seine Eltern besuchen muss, aber das nicht kann, weil er kein Auto hat.
Gibt es neue Seelen, keine Züge?
Anscheinend nicht viel.
Okay.
Ich glaube nicht. Ich glaube, es gibt so einmal von Nord nach Süd, so zweimal, also je nach ihr Insel. Aber.
Bus, so, der fährt vor dem Bus hin.
Ja, aber irgendwie wohl nur sonntags.
Was mit Reitschafen?
Jetzt wirst du.
Ja.
Scheiße.
Okay. Lass ich drin.
Reitschaf. Naja, und irgendwie, weil Lilly halt nett ist und weil Lilly auch davon ausgeht, dass das schlau ist, sagt sie, mein Bruder kann fahren. Was ja heißen könnte, ihr Bruder fährt, sie fahren zusammen hin, laden ihn ab und fahren wieder nach Hause. Aber irgendwie wird daraus eine, dann lern doch meine Familie kennen, Woche. Weil da geht ja auch der Bruder von aus, ne? Das ist ja von Anfang an so abgesprochen, dass sie zusammen eine Woche da sind.
Und diese.
Jared und Lilly.
Ja, und das klingt gerade alles so harmlos und so nett. Also.
Ja, das, denkt man so, ne?
Nee, dass er sie fragt. Aber er zieht ein riesen Arschlochprogramm durch.
Und ich glaube, er hat sie auch tatsächlich gefragt, um zum einen Unterstützung zu haben. Und in der Hoffnung, dass er mit ihr angeben kann.
Ja, und weil sie ihn fährt.
Ja, aber dann müsste man ja nicht unbedingt jemanden gleich eine ganze Woche einladen.
Auf jeden Fall zieht er ein riesen Arschlochprogramm ab, begründet damit, dass er nicht ins Kino gegangen ist, weil er Depressionen hat. Aber halt nicht wie jemand, der wirklich Depressionen hat, sondern er benutzt es als eine Mischung als Ausrede, um sich schlecht zu benehmen und um sich interessant zu machen. Also damit ist es eine ernsthafte Krankheit.
Also, das ist einfach nur ein, ja, und auch so ein, dann muss ich mich ja, dann kann ich mich ja benehmen, wie ich will.
Wobei es auch gar nicht nötig hätte, der hat bestimmt genug Sachen, die er wirklich hat.
Ja, aber ich glaube, das sind so Dinge, wo er auch nicht wirklich rankommt.
Nee, der weiß ja auch, glaube ich, gar nicht, was er macht. Der ist doch gar nicht so
krank. Er registriert das erst. Eigentlich, vielleicht ist es auch deswegen, warum er Lilly so interessant findet.
Ja.
Weil sie ja das erste Mal, also es läuft quasi das erste Mal nicht gegen die, eigentlich bist du mir scheißegal, Wand. Weil auch die Kumpels, die man so ein bisschen in seinem, der spielt, arbeitet im Computerspieleladen oder im Konsolenladen.
Ja, arbeitet Computerladen.
Ja, und auch die Kumpels, da läuft er ja nur gegen die Wand.
Ja, so die interessieren, da gibt es kein richtiges, das weiß ich gar nicht.
Ja, das wird nur so ein bisschen angedingst, aber er scheint da auch eher nur so, der ist halt dabei, weil er da arbeitet.
Also, widerspricht
also bin ich mir nicht ganz sicher.
Das widerspricht ja unserer ersten Aussage, dass er der König in seiner kleinen Welt ist.
Ja, aber nur da zu Hause, aber die
finden... Das sind dieselben Leute, die bei ihm auf der Party
sind. Okay, dann habe ich mich vertan, aber auch auf der Party, da ist er wieder so der Überhöhte. Weißt du, aber er hat außer bei Lilly erstmal niemanden mehr, der einfach nett zu ihm ist und der sozusagen auf der einen Seite ein bisschen darüber wegsieht, dass er so viel Scheiße erzählt und macht, aber es halt nicht egal ist. Weißt du, wie ich das meine?
Ich glaube, er hat noch nie jemanden gehabt, der wirklich
nett war. Ja, bei der Mutter kann man es halt nicht sagen.
Ja, aber die ist ja nicht mehr da.
Aber die ist halt nicht mehr in seiner Nähe.
Die hat ihn verlassen.
Die hat den Kontinent gewechselt.
Ja, und ihn verlassen, so wie das aussieht.
Ja.
Dabei.
Man weiß halt nicht, wie sie früher mal war, aber letztendlich ist bei ihm übrig geblieben nur seine beschissene Familie, die ihn alle wie nichts oder wie schlecht behandeln und seine Freunde, die im Grunde toll finden, was er nur als Fassade benutzt.
Ja, der lügt ja auch ständig, was seine Familie angeht.
Also, ja, also erst sind irgendwie alle tot oder schwer krank und das wird immer weniger und es wird am Ende sind es halt einfach seine Geschwister sind scheiße, also seine Schwester ist scheiße, sein Vater hat halt einfach, der hat wirklich Depressionen, die sich körperlich in ich habe keine Lust mehr zu gehen geäußert haben.
Beziehungsweise auch keine Kraft mehr dazu wahrscheinlich. Also der Vater wirkt wirklich so, als kann er einfach nicht mehr.
Und es wird ja besser.
Es wird ja besser.
Lilly hat irgendwie einen Brunnen an. Allen geht's besser mit ihr zusammen. Und wir lernen auf der Fahrt, dass erst den ersten Teil der schönsten Filme.
Da sind wir noch gar nicht. Ich war ja eigentlich noch bei der Stelle, wo er sein Arschlochprogramm durchzieht.
Zu Hause.
Ja, wo sie fragen.
Ja, aber da die Animation kommt ja schon, wenn sie hinfahren.
Ja, aber dabei war ich ja noch gar nicht.
Ach, die Arschloch-Aktion zu Hause bei ihm.
Oh ja, genau, wo er die Depression vorschiebt, wo er kleinkindischen Wutanfall den Kuchen zerstört. Ja.
Ach stimmt, er haut drauf, das musst du jetzt raus.
Ja, er wusste es nicht, dass es der Kuchen für ihn war. Aber trotzdem, das schlägt einfach um sich.
Aber es war eine Pappschachtel.
Ja, genau.
Da musste irgendein Kuchen drin sein.
Oder ein Hut. Und das Ernste endet damit, dass er halt fragt, fährst du mich? Und ja, es ist schwer zu beschreiben.
Das ist echt eine Stelle, die man unglaublich schwer in Worte fassen kann.
Ja, aber das deswegen schauen. Ja. Der Film hat einen Humor, den wir nur kaputt reden können, glaube ich, durch Beschreibung. Deswegen lasse ich das jetzt auch.
Das ist auf jeden Fall eine Stelle, also ich fand sie sehr schmerzhaft. Also die hat mich voll aggressiv gemacht.
Ja, natürlich, weil er sich verhalten hat wie ein Arschloch.
Aber ich fürchte, bei mir war auch mindestens genauso viel dieses Aggressiv, dass sich keiner, also weder Lilly noch ihr Bruder, ernstlich dagegen wehrt. Weil da bleibt sie so lange noch das naive kleine, oh, er ist so toll, ja, und Armen.
Und der Bruder ist einfach nur nett, weil er zu jedem nett ist.
Ja, ist ja aber auch der eigentlich ist ja
schon
auch
wieder ganz schön kaputt.
Ist, und vor allem an der Stelle so, dann frag doch deinen Bruder. Ja, ich sitze doch hier. Ja, natürlich fahre ich dich. Auch das hat mich total aggressiv gemacht.
Ja, ich glaube, wenn Jared sich hier so bei uns zu verhalten hätte, wäre er einfach rausgeflogen.
Also zumindest hätte er ordentlich lautstark wäre zusammengefaltet worden.
Da sind wir wieder bei der Großartigkeit dieses Films. Er nimmt halt unter anderem diesen doch schon ziemlichen Arschlochcharakter. Und es ist nicht so, dass man ihn am Ende liebt oder so, aber dieser Film hat ihn lieb.
Ja.
Der nimmt wirklich unsympathische Charaktere und schafft es, sie gerne zu haben, dieser Film. Sie als Charaktere ernst zu nehmen. Sie nie über ihre eigentliche von sich aus existierende Lächerlichkeit noch weiter lächerlich zu machen. Sie sind, wie sie sind. Und das ist mal lustig, das ist mal traurig und das ist mal schrecklich.
Das stimmt. Das funktioniert.
Das funktioniert. Und das ist auch einer der großen Stärken des bei Titi, bei Kikis.
Bei Titi.
Bei Titi. Des bei Titis.
Oh. Man denkt ja immer, du würdest die Namen mit jedem Mal aussprechen besser können.
Denkt man das?
Ja, ich erwarte das immer.
Auf welcher Grundlage erwartest du das?
Auf der Wahrscheinlichkeit. Weil das die Kinder auf der Arbeit schaffen das. Naja, aber gut, das sind auch 30.000 Mal.
Die Kinder auf der Arbeit sind auch, das sind Kinder, die sind voll im Lernmodus. Die können nicht anders als lernen.
Naja, die sagen auch sowas wie Einhörnchen. Nein, das heißt Eichhörnchen. Ja, guck mal da ein Einhörnchen. Nein, ein Eichhörnchen. Ja, guck mal eins von denen da. Und so ist Jared auch ein bisschen.
Ja. Und ich.
Eins von denen da.
Meinst du, Jared wäre nicht beleidigt gewesen an der Stelle? Und beleidigend?
Ja, er wäre wahrscheinlich bis dahin gar nicht gekommen, weil er schon wieder um sich geschlagen hätte. Und gesagt hätte, er hat Depressionen, um dann voll auszuflippen.
Eigentlich können wir das, was jetzt kommt, noch relativ kurz machen inhaltlich. Sie fahren hin. Jareds Familie teilt Jared eigentlich nur die ganze Zeit mit, dass er doof ist.
Und dass er ja nicht so gut ist wie sein Bruder.
Genau, das ist nämlich der wichtigste Punkt.
Auch die Schwester mit ihrem Mann und diesem halb erwachsenen Kind tun immer so, als hätten sie voll den Erfolg. Aber alles, was sie besitzen, was sie mal sich ausgedacht haben, können sie an irgendwelche Leute für nichts verscherbeln. Hauptsache, es lagert nicht mehr bei ihnen. Trainingsanzüge, Make-up-Tüten, also Beutel mit Make-up drin.
Teil 3. Des Apfels Kern. Eine Familiengeschichte.
Auf jeden Fall, das ist ja eigentlich der ganze Kern der Geschichte.
Genau.
Dieses Verhältnis zu Jared, seiner Familie und dem toten Bruder. Also eigentlich ist Jared jemand, der sein ganzes Leben lang hat versucht, die Lücke zu füllen von einem übergroßen Bruder, der früh gestorben ist.
Genau. Und man erfährt, der spät war, was war?
Ja, der war halt so ganz toll. Der konnte all das, was Jared gerne machen wollte. Jared ist, weiß wie Zeit, der zeichnet sehr eigen. Ach, ja. Der macht komische Motivkerzen, zum Beispiel eine Stinkefingerkerze auf der Spitze des Stinkefingers.
Nee, das ist eine Zeit, also das ist eine Hand, die aufzeigt.
Oh, das ist ja viel positiver.
Ja.
Oder eine Flamme in der Flammekerze oder.
Ja, macht eine Kerze, die oben zu ist und aussieht ein bisschen wie eine Flamme und innen ist der Docht in der Mitte in einem Kreis. Ja, und irgendwie versucht er ja da auch in dem Ort, wo er hingezogen ist, halt was zu werden.
Ja.
Und er macht ja auch Sport.
Genau, der Bruder war sportlich, der war ein guter Läufer.
Marathon oder sowas gelaufen.
Genau. Jared ist nicht wirklich sportlich, aber versucht es zu sein. Der Bruder war halt der Wandelerfolg und ist dann, so die Geschichte, gestorben dabei.
Wie er jemanden gerettet hat.
Aus seinem brennenden Haus, ja. Und diese ganze Familie ist vollkommen zerstört zurückgelassen von dem Tod dieser Person. Der Vater ist depressiv und sitzt nur auf dem Rollstuhl. Wir erfahren in einer großartig gemachten Szene, dass er sehr wohl laufen kann. Ja. Zwar auf dem Moment, wo sich Lidi mit ihm den Todesort des Bruders nähert, steigt
er
einfach.
Er sagt, stopp, ich will da nicht hin. Und Lilly schiebt einfach weiter und er springt auf, schmeißt die Decke rum. Mozart reißt ihr den Rollstuhl aus der Hand und dreht sich um, schiebt den 2 Meter, setzt sich rein und rollt nach Hause.
Ja, und lässt sich nach Hause schieben wieder.
Ach nee, genau. Ja. Er rollt dann so 2 Zentimeter und dann denkt sich Lilly, ja gut. Und dann gehen sie wieder.
Und eigentlich verbringt die ehemalige Verlobte ist auch noch in der ganzen Geschichte drin, an die Jared sich auch noch ranschmeißt. Also der macht auch zwischendurch Schluss mit Lilly, weil er glaubte, mit der ehemaligen Verlobten deines Bruders geht, was also er versucht, krampfhaft diese Lücke auszufüllen, die der Bruder gerissen hat, und wird die ganze Zeit nur dabei zurückgestoßen.
Und richtig fertig, also vom Vater jetzt einfach nur ignoriert und ja. Und von der Schwester voll fertig gemacht und ihrem Mann und diesem komischen Sohn. Dann lernen wir zwischendurch auch noch Jareds Tochter kennen.
Ach, die habe ich vergessen. Stimmt, die gab's ja.
Ein kleines blondes Mädchen, das irgendwie wie das intelligenteste Wesen in diesem ganzen Dings wirkt.
Ja, die hat das auch durchschaut, alles.
Aber sie kapiert das irgendwie als Einzige, ja. Von der Mutter des Kindes erfährt man überhaupt nichts.
Ist eigentlich schon fast wie so eine Kinderfigur aus Munoas Kindern. Von Plop.
Plop. Plop, plop.
Wes Anderson.
Danke. Plop.
Plop, plop, plop.
Weißt du?
Nein, da kannst du jetzt viel erzählen.
Okay. Dann glaub es mir einfach.
Okay. Ja. Auf jeden Fall auch ein bisschen irritierend.
Ja, es ist eine dieser altklugen Kinderfiguren, die trotzdem aber noch wirken wie Kinder. Und in dieser ganzen Konstellation da drin ist auch noch ein Samoaner, der ihn als in der Schule total fertig gemacht hat und an dem er sich rächen möchte. Und also
auch wieder so ein 12-jährigen Bandengedöns-Abding,
ja.
Indem er da ständig anruft, obwohl er weiß, dass der nicht da ist und die irgendwie versucht zu bedrohen mit Yusaka.
Also ein Riesenkuddelmuddel aus nicht funktionierenden und auch nicht geklärten, vollkommen ungeklärten sozialen Beziehungen, der Lily erst total überfordert und eingeschüchtert ist und von Jared auch quasi schon tatsächlich als Vorzeige, guck mal, was ein tolles Ding ich hier mitgebracht habe, missbraucht wird. Die wird auch vollkommen überhöht, die kann dann plötzlich tanzen, was sie nicht kann. Also die
und
dann,
sie kann super Gitarre spielen, ja, was genau. sie nicht kann. Und dann hat sie, obwohl sie sagt, ich kann das nicht, hat sie aber auch ein Diplom darin. Und es funktioniert alles nicht. Und auch erstmal ist die Familie so, noch so eine komische.
Ja, und die müssen dann auch im Zelt schlafen, weil keiner bereit ist, Platz zu machen. Das ist alles ja. so, da merkt man, wie unwillkommen Jared auch ist.
Ja, und ja. Wie eingefahren die auch alle in ihren komischen Abläufen sind. Und letztendlich gelingt es Lily dadurch, dass sie einfach beharrlich da ist, beziehungsweise sein muss. Und weil sie ja irgendwie sich beschäftigen muss und möglichst viel Abstand zwischen sich und Jared haben will, weil er hat ja, zwischendurch mit ihr Schluss gemacht, sich dieser Familie annähern.
Und da ist der Film auch echt gut, weil er es sehr schön schafft, in relativ kurzer Zeit die Zusammenwachsen sehr glaubhaft zu zeigen.
Ja.
Also es geht erst ab dem Punkt los, das Zusammenwachsen, wo Jared Schluss gemacht hat. Also wo sie gar nicht nur mit ihm abhängt, sondern zwangsweise mit der Familie abhängt.
Weil sie da was zu essen kriegt.
Ja, und weil sie auch kann auch nicht weg.
Genau, weil ihr Bruder ist nämlich das erste Mal nicht einfach da.
Ja, das meinte ich auch mit der fungiert als eine Art außenstehendes Gutwesen. Also er tut genau das Richtige, wenn er es tut. Und wenn er nichts tut, tut er auch gerade das Richtige.
Er tut im Grunde das, was die Leute wirklich brauchen und nicht das, was sie haben wollen. Also vor allem für Lily.
Sie bekommt nicht, was sie will, sondern das, was sie braucht von ihm. Also die bleibt ja, und da ist der Film halt stark, weil sie halt nicht da bleibt, weil sie halt so groß, toll und stark ist. Das wird auch gar nicht zu dem Charakter passen. Er ist er neigt zum Rückzug, wenn er zugestoßen wird.
Und der Rückzug ist halt für sie...
Ist verwehrt.
Ja, beziehungsweise der erste Ausweg ist verwehrt, also hängt sie sich sozusagen an das dran, was sie am leichtesten von Jared abhält, nämlich seine Familie. Und das wird dann sogar, finde ich, richtig nett. Sie bringt irgendwie den Vater von Jared ein bisschen dazu, seinen Sohn besser kennenzulernen, auch lernen zu wollen. Die Schwester von Jared wird sozusagen weichgekocht. Also die verliert irgendwie den Drang, gemein zu ihrem Bruder zu sein, um Lily kann ich kein schlechtes Gefühl zu geben.
Ja.
Ich so den Eindruck.
Ja, das ist so, genau.
Ne?
Um Lily zu gefallen, sind sie plötzlich nett zu
Jared.
Aber das, was auch irgendwie einerseits übel ist, heißt aber auch andererseits, dass sie ein Stück weit anfangen, sich auf ihn einzulassen. Das heißt, der Film der ersten Hälfte haben wir es nur mit kaputten Konstellationen zu tun.
Ja.
Für Lily und der Rest der Welt. Lily und ihr Bruder auch ein Stück weit, weil die durch dieses Wir gegen den Rest der Welt so total nur noch aufeinander sind. Und auch keine Weiterentwicklung gegenseitig haben. Die sind ja eigentlich auch noch Kinder. Alle Figuren sind in einem Kindstadium hängen geblieben in diesem Film. Außer das Kind. Das ist am Erwachsenen. Mhm. Das Kind von Jared. Wo er übrigens auch scheiß Vater ist, wie sich herausstellt. Der kümmert sich ja nur um dieses Kind. Das wächst in dieser Familie auf. Nicht bei ihm. Und er zeigt auch kein großes Interesse für das Kind. Was sich auch im Laufe des Films ändert. Auf jeden Fall ist ab dem Punkt haben wir eine Heilungsgeschichte.
Ja, oder eine Annäherung.
Eine Annäherungsgeschichte. Ja, eine Heilungsgeschichte im Sinne von, dass die Ungeklärtheit sich anfangen aufzulösen, weil man fängt an, Dinge zu klären.
Ja, und weil sie auch miteinander so zumindest grob darüber reden, dass der Bruder ja fehlt und Jared auch irgendwie ein bisschen zugibt. Ich habe doch alles nur versucht, dass wir ihn alle weniger vermissen, so nicht mit den Worten genau, aber so von der Idee her.
Und da ist der Film halt auch gut, weil er den Figuren nicht plötzlich so die Mega-Reflexion gibt, sondern dass es so ein langsames Aufbrechen ist. dass diese einfach nur, man sieht, sie fangen so ein bisschen an, sich umzugucken.
Ja, oder sie fangen an, auch sich gegenseitig in echt wahrzunehmen, ja, und nicht nur als, weiß ich nicht, zu gucken, wer könnte denn jetzt schuld daran sein, dass die Familie nicht mehr funktioniert.
Und dazu gehört es halt auch, den Bruder neu wahrzunehmen, weil, ja, dieser tolle, große Bruder, wir stellen fest, dass der wirklich Depressionen
hat. Wahrscheinlich.
Wahrscheinlich.
Zumindest stellt sich raus, dass er von der Klippe um die Ecke springt. Und dass er aber mindestens 20 Öl und Tusche und weiß ich nicht was Zeichnungen von genau dieser Klippe nur noch gezeichnet hat.
Das heißt, er muss sich ewig mit diesem Ort vorher auseinandergesetzt, ja, haben, an dem er sich umgebracht hat. Er hat sich umgebracht. Und man sieht den Bruder so ein bisschen auf Fotos und
auf einer VHS-Kassette, genau, von irgend so einem Lauf.
Und da sind wir wieder bei dieser großartigen Inszenierung, wo man so anhand einer kleinen kurzen Szene sieht, wie wenig von der Familie wahrgenommen wurde, wie schlecht es ihm eigentlich geht.
Ja, sondern er immer nur weiter gepusht wurde in, genau, Richtung,
also der hat
immer noch toller werden.
Genau, der hat irgendeinen tollen Lauf gewonnen und alle freuen sich um Armin und er selber wirkt total abwesend dabei. So, und zwar nicht dies geschafft, ich bin einfach total
im Arsch. Ja, sondern dieses, lasst mich in Ruhe, was mache ich hier eigentlich?
Ja, das berührt mich schon gar nicht mehr eigentlich. Ja. Das ist, bin ich gar nicht. Ding, also dass übersehen wurde, dass da auch ein ganz ekligen Weg ist. Ich glaube, bei dieser ganzen Überhöhung durch diese Familie, die unter anderem deswegen so kaputt dran gehen, weil sie es eigentlich ja wissen, aber keine Auseinandersetzung damit stattfindet. Dass der Vater so durch ist, nicht nur, weil er tot ist, sondern weil er sich selber fertig macht.
Das und weil, also es scheint ja, ja, schon so, zumindest habe ich so dass die Mutter weg ist, weil sie dieses ganze Ding, auch den Tod und dieses, ja, Überhöhen und tralala, nicht mehr ertragen hat. Das habe ich so interpretiert.
Das ist es möglich.
Man weiß auch gar nicht, der Vater sagt zwar irgendwann, sie ist lesbisch, aber das könnte genauso irgendeine so eine Erklärung, so ein Wegschieben von eigener Verantwortung sein.
Das ist übrigens, was der Film macht, auch immer wieder so Motive. Das fällt mir gerade auf, weil das hier auch, ja, passiert ist. So kleine Motive irgendwo andeuten und später aufzugreifen. Zum Beispiel die Ausrede, warum Lili zur Party gekommen ist und nicht ihre Kollegin, die ja eingeladen, ja, war eigentlich, Lili eben nicht, war, ja, sie ist auf einer Lesbenparty, sie ist lesbisch. War die Reaktion von Sheldon nur typisch.
Ja, ja, ich meine, ja, für ihn passt das ja auch, wenn, ja, er so aufgewachsen ist, dass er erzählt bekommen hat, deine Mutter hat uns alle verlassen, weil sie jetzt lesbisch ist, dann passt das ja in seine auch Begründungskultur. Wer lesbisch ist, kann mit ihm nichts zu tun haben wollen.
Ja, beziehungsweise ist nicht erreichbar.
Ist nicht erreichbar und ist halt blöd.
Und für Lilly heißt es ja auch, dass ihr die Möglichkeit des Rückzugs nicht mehr gegeben, ja, ist. Ich glaube, sie versucht sogar zwischendurch in ein Hotel zu gehen. Ne? Nein, tut sie nicht.
Sie will nur mit dem Bus wegfahren und, genau, sitzt irgendwann in der Woche da und dann sagt der komische Pseudo-Computer-Nerd-Freund, der eigentlich nur was ausgedruckt, der hat nur ein Dings ausgedruckt.
Ja, der sollte halt für ein paar Sachen rauskriegen und es.
Ach nee, und hat nur irgendwo angerufen.
Genau, also es ist, wir können der Absurdität dieser Szene nicht gerecht werden. Nein. Versuchen wir es gar nicht.
Aber der Typ erklärt ihr dann, dass der Bus nur sonntags fährt.
Das heißt, und dadurch, dass sie halt nur in einem Zelt pennt mit Jared, dass sie also noch nicht mal einen Raum da hat, hat sie gar keine Rückzugsmöglichkeit mehr. Ja. Das heißt, ihr bleibt nichts übrig, als sie einzulassen auf die Leute und tut das auch.
Das kann sie tatsächlich, ja, gut. Sich einfach einlassen auf das, was sie gerade umgibt.
Teil 4. Eine kurze Liebeserklärung.
Ich bin der Meinung, dass in diesem Fall ist dieser Film kommt ja tatsächlich vor allem am Anfang so als verquere Komödie über verquere Menschen rüber. Mhm. Ne? Und am Ende ist das immer noch, aber es ist ein wunderschön gemachter, wunderschön gedreht haben. Das ist ein Erstlingswerk und da kommen andere ihr Lebtag nicht ran. Und wie wenig Gesten und mit wie wenig Aufwand da zum Teil was gezeigt wird,
ja,
erzählt wird. Hochintelligenter Film, der liebenswert ist.
Teil 5. Eine Geschichte über einen faulen Apfel. Oder die Auferstehung des Jared.
Weißt du, was an dem liebenswert ist, was wir noch gar nicht erwähnt haben, was du, glaube ich, schon viel früher schon erwähnt hast?
Was ich versucht habe, ja, sind die Animationen.
Ja, die randommäßig eingestreuten Animationen.
Sind sie gar nicht.
Nee, sind sie gar nicht.
Nein.
Ist ja eigentlich Subgeschichte.
Ja. Ne? Ja, nein, ist es auch nicht.
Ist es auch nicht. Erzähl.
Endlich, es fängt damit an, dass die halt zu Jareds Heimatort, ja, fahren und der Bruder von Lilly hat ihnen Äpfel mit. Lilly hat ihnen Äpfel eingebracht.
Ja. Oder der ist ja der auch Bruder egal. Hat Äpfel
Der Bruder, ne? So, und Jared sucht sich einen aus, vermeintlich den Tolleren, weil er ja irgendwie ein Blödi ist, weil er einfach auch nichts anderes gelernt hat, als dass man für sich selber sorgen muss. Und beißt da voll rein in den Apfel und der hat eine faule Kitsche. Er beschwert sich und schmeißt den Apfel aus dem Kitsche? Fenster.
Ja. Ich habe wieder ein neues Wort gelernt.
Du kennst Kitsche nicht?
Ich kenne Kitsche nicht.
Was sagst du denn zum Inneren vom Apfel?
Apfelkrebs.
Krebs?
Krebs.
Okay.
Kennst du das wiederum nicht?
Nein. Ich kenne Apfelkitsche und Apfelgriebs.
Griebs?
Kommt auch in einem Buch vor, was wir jetzt hier nicht besprechen.
Plopp.
Plopp.
Plopp, plopp.
Das sind die Blumenkriege von Ted Williams.
Ah, daran erinnere ich mich, den habe ich auch gelesen. Der war sehr, sehr gut. Den haben wir auch schon mal bei Data seinen Hals vorgestellt, glaube ich. Ja. Weiß bloß nicht mehr wo. Egal.
Plopp.
Plopp, plopp, plopp.
Naja, auf jeden Fall schmeißt er das Ding aus dem Fenster und dann sieht man, wie dieser Apfel als wunderbare Stop-Motion-Animation den Fluss entlang schwappt. Später, weil Lilly behält ihren Apfel, verwahrt ihn noch auf. Später isst Lilly irgendwo schon in dem Ort den Apfel, schmeißt den auch weg, den hat sie aber fast komplett abgebissen. Das ist wirklich nur noch oben ein bisschen, der Stiel guckt raus und man sieht dieses Kerngehäuse.
Ja.
Also die Fächer vom Kerngehäuse mit ein paar Kernen drin. Und dann ist immer, wenn etwas sich in der Beziehung zwischen Jared, weil er letztendlich markiert ja die Fahrt zu seinem Heimatort, das auseinanderdrift. Die waren ja eigentlich gerade sehr eng. Und wären sie zu Hause geblieben, hätte sich da bestimmt auch eine schöne Liebesgeschichte draus entwickelt. Dann fahren die und dann trennen sich die Wege. Und das sind die beiden Äpfel, die auseinandergerissen werden sozusagen. Der eine, der Faule, also Jared, der innerlich Verkorkste, landet im Fluss und Lillys, sehr grazile, abgegessener, wandert ja erstmal über die Wiese, trifft da Ameisen, die ihn fressen wollen, ne, was die Familie sein könnte. Und diese ganzen Umstände, die alle an ihr zerren, die kann sie abschütteln. Und dann findet sie einen Flipflop und sticht den See. Also auf einen Fluss. Das ist der Weg, den sie sozusagen ins auch irgendwo ankommen. Weil sie wirkt ja auch am Anfang, als hätte sie keine Freunde.
Du meinst, der Film erzählt sich zweimal?
Ja.
Einmal in der Realverfilmung und einmal
in der Apfelgeschichte. Und einmal symbolisch in dieser Apfelgeschichte. Weil dann fährt sie weiter, fährt ja auf diesem Flipflop den Fluss entlang und landet an einem Strand, wo der Apfel ja auch noch weiterläuft und trifft dann am Ende, wenn die beiden sich wieder zusammenfinden, Jared und Lilly, treffen die sich auch. Und der Jared-Apfel sitzt ja ziemlich traurig da irgendwie rum und hat niemanden mehr. Weil Jared, ja, das haben wir auch noch nicht besprochen, den Samoaner, der im Rollstuhl sitzt, völlig zusammengeschlagen hat. Weil er nämlich seinen Film mit Ich muss mich rächen
zusätzlich zu seiner Familie wurde Jared anscheinend noch gemobbt in seiner Kindheit von einem Samoaner.
An dem er sich rächen will und der halt seit einem Jahr im Rollstuhl sitzt. Und weil Jared aber ja die ganze Zeit trainiert hat, kloppt er ihn trotzdem mit seinen völlig absurden, ich weiß immer nicht, wie das Ding heißt, die zwei Stöcke an der kurzen Kette.
Non-Mon-Chaco.
Ein Chaco, genau.
Chaco, ja.
Oder so.
Ja, kriegen wir noch raus.
Da hat er ja tatsächlich kurzzeitig alle verloren. Also so richtig.
Natürlich, der hat seine ganze Familie da aufgestellt.
Und noch
hat eine Kamera
Leute aus dem Dorf.
Also seine Freunde und Familie und eine Kamera.
Halt andere noch.
Genau, damit die alle Zeuge seines Triumphes werden können. Und dann prügelt er auf den Rollstuhlfahrer ein.
Und der Rollstuhlfahrer hatte sich auch noch entschuldigt und gesagt, es tut mir leid, dass ich so kacke war. Und dann flippt er aus. Dann hat er letztendlich das Gleiche wie mit dem Kuchen, nur noch 10-mal peinlicher und unangenehmer und ätzender, weil er halt auf einen Rollstuhlfahrer einklopft und der ihn trotz, dass er seine Beine nicht benutzen kann, am Ende auch noch besiegt.
Ja, er wurde von einem Rollstuhlfahrer verprügelt.
Ja, und dann ist Jared völlig am Ende und trifft Lilly auf der Küste, auf der Steil, also da inzwischen den Küstensteinen und dann vertragen die sich wieder und in dem Moment finden die Äpfel wieder zusammen.
Das ist super charmant gemacht, diese Animation.
Ja, die sind voll schön und Überhaupt.
Das ist eigentlich.
Man könnte den Film auch ohne, also nur die Äpfel zeigen.
Ja, aber dann wäre es, ich weiß nicht, das wäre dann.
Meinst du, dann wäre es cheesy und kitschig? Und
ja, genau. Also so mit der Verbindung mit dieser verkorksten Realfilm ist es schön. Ja, für sich genommen wäre es, glaube ich, nichts. Nix. Dann fehlt auch die Substanz, weißt du? Also das braucht schon die Interaktion miteinander.
Ja, aber es ist auf jeden Fall erzählt, ist die Geschichte von Lily und Jared.
Das ist übrigens ein ganz klassischer Moment für eine Erzählung. Dieses vollkommen am Boden sein. Jared ist ja von allen tatsächlich so nicht am stärksten betroffen, aber am stärksten so in dieses so eingeigelt. An den ist es am schwersten ranzukommen. Und der Film hat was gemacht, was oft gemacht wird in solchen Situationen, wo jemand sich neu aufbauen muss, sich neu finden muss.
Ja. Er hat sich so weit an den Abgrund getrieben, dass er letztendlich runterfällt und unten aber nicht zerschellt, sondern oder doch irgendwie zerschellt und sich neu zusammensetzt.
Ja, die Stelle, also das ist das Ende vom zweiten Drittel, hast du den Wiederaufbau. Also es wird erst danach wird der Film plötzlich sehr ruhig. Die Erzählweise ändert sich auch sehr stark. Also es ist plötzlich wieder nur Lily und er und zwei Schlafsäcken und auch viel Animationsgedöns.
Ja, die machen, im Grunde sind sie wie die Äpfel in Stop-Motion und wandern irgendwie, weil Lily wieder nicht aufgibt, wandert sie mit ihrem Schlafsack hinter ihm her.
Ja, die hängt sich an den Rand. Der will die ganze Zeit wegscheuchen und sie
lässt
ihn
letztendlich auch einfach nicht in Ruhe.
Was ja eigentlich, also ich würde das jetzt persönlich auch erstmal.
Es ist ihr Beschützerding.
Ja, also in gewisser Hinsicht kann man sagen, sie ist in dem Moment übergriffig, aber auf genau die richtige Art und Weise.
Ja, letztendlich macht sie das, was man vielleicht, was vielleicht ein bisschen auch geholfen hätte bei dem Bruder von Jared. Einfach in dem Moment, wo es jemandem am schlechtesten geht, denjenigen nicht stehen lassen und sagen, ja, der muss sich erstmal beruhigen, sondern unaufdringlich einfach daneben sitzen zu bleiben.
Ich lass dich nicht allein.
Das ist Kacke, was hier gerade passiert, aber das musst du nicht alleine durchmachen. Ich warte neben dir, bis es dir wieder besser geht.
Und Jared muss den Rest alleine durchmachen. Ihm wird nichts vorgekauft.
Ja.
Sie sitzt einfach nur daneben, verarscht ihn sogar manchmal ein bisschen, wenn er gerade so besonders doof ist. Aber diesen ganzen Weg bis, man merkt ja auch in diesen Situationen, der fängt immer noch, ist immer noch genauso barsch und es ist ja alles, kann ja nicht
und
alles meinen.
Und pöbelt sie an, was willst du hier, lass mich in Ruhe. Und sie sagt einfach, also sie sagt ja nicht mal was. Oder es meckert halt plump zurück.
Bis er dann so weit ist, dass er halt anfängt zuzuhören. Was er vorher die ganze Zeit noch nicht richtig gemacht hat. Es gab so ein paar kleine Szenen. Es fängt auch schon ein Stück weit ab in dem Moment an, wo er Schluss gemacht hat.
Dass er dann irgendwann dann will er ja ihr das Zelt geben.
Ja, also wo er dann merkt, dass er was verloren hat. Und da gibt es auch Momente, wo er so ein bisschen anfängt, sich zu öffnen. Aber ich glaube, der ist so verhärtet, der musste aufgebrochen werden. Da musste was Brutales, was Krasses kommen. Dann, und das ist eine wunderschöne Szene. Dafür liebe ich den Film. Nämlich den Moment, wo er anfängt zuzuhören, sagt Lilly eigentlich nur noch, pass auf, ich fahre morgen allein oder mit dir. Nein, noch viel besser. Ich fahre morgen, aber das kann verhindert werden. Da ist sie die stärkste Figur im ganzen Film, in diesem einen Moment, die so schwach angefangen hat. Und selbst das ist noch alles im Charakter drin. Da gibt's keinen Bruch. Und von mir aus hätte der Film auch da enden können. Die allermeisten Filme, die da noch was draufgesetzt hätten, hätten was Schlimmes gemacht. Also ich hätte, was danach gekommen wird, auch nicht mehr gebraucht. Aber das, was noch kommt, ist noch nett. Habe ich noch gerne mitgenommen. Ich will nur sagen, am Ende schenkt er ihr und beweist damit auch, dass er ihr mal zugehört hat. Lillys, also wie heißt die auf Deutsch?
Ich weiß es gar nicht.
Finden wir raus. Auf jeden Fall schenkt er die Blumen, wo die mal irgendwann einen Nebensatz
Colors.
Gesagt. Was?
Colors.
Colors, echt? Mhm. Die hat irgendwann im Nebensatz in einer Situation gesagt, wo man auch gar nicht das Gefühl hat, dass irgendjemand zuhören
Colors
könnte.
Lilien.
Weil das gerade so ein bisschen eine Stresssituation war. Sieht sie die Blumen, sagten, ach, wie schön. Und der muss das mitbekommen haben, weil der genau die Blumen dann schenkt. Und
vor allem sind es die Blumen aus dem Vorgarten vom Samoaner.
Ja, genau.
Aber es hat er irgendwie mitgekriegt und kann es endlich umsetzen, ja.
Dieser Film brauchte in diesem Moment nicht mehr viel, um mich zu gewinnen. Der hatte mich schon längst, aber...
Teil 6. Am Schluss reden wir ein wenig über den Schluss des Films.
Da habe ich mich ein bisschen verliebt in den Film. Nicht bei den Blumen, sondern bald bei der Szene. Bei dieser ganzen Schlusserzählung, wie Lily und er in ihren Schlafsäcken da im Garten liegen.
Mhm.
und rumrobben, weil die robben wirklich rum. Die sind.
Die sind wie Würmer, die hintereinander her.
Ja, das ist eigentlich schon ein grobes Bild, was er da aufmacht. Das ist letztendlich wie Puppen, die sich verpuppt haben, also wie Schmetterlinge werden können, weißt du? Und dann fahren sie im Bus zum Schluss zusammen nach Hause.
Ja, und kuscheln.
Und spielen das blöde Reisespiel, von dem bei der Hinfahrt Jared gesagt hat, dass das ist Kacke, genau.
Und dann stellt er auch noch plötzlich fest, dass er darin gut ist.
Und weißt du, wer mit dem Spiel anfängt? Wo der also wirklich richtig zeigt, dass er sich auf Lili einlassen möchte.
Ja, aber die sitzen da und man denkt, oh ja, jetzt sehen wir die, wie sie so in den Sonnenuntergang fahren. Und dann sagt er, Pferd. Und sie, damn. Wie sie im Grunde auch am Anfang schon war. Auto auf der Hinfahrt zu den Eltern, zu seinen Eltern, wo der Bruder und Lilly dieses Spiel spielen.
Und ich glaube, ich möchte das jetzt einfach mal nachklingen lassen.
Damn.
Und auch hier aufhören und Kinoerlebnis lassen wir weg.
Es gibt keins.
Beziehungsweise, das ist ja jetzt eine längere Kiste.
Damn.
Das kommt das nächste Mal. Oder?
Mhm.
Hören wir auf.
Mhm.
Wenn ihr das dringende Bedürfnis habt, uns zu loben, euch auszukotzen, uns Hassmails zu schreiben,
ja!
Könnt ihr uns einen Kommentar da lassen, auch unter uns auf unserer Webseite, das Kontaktformular benutzen oder uns direkt eine E-Mail schreiben an info@rodcast.de und bei iTunes kann man, glaube ich, auch noch kommentieren.
Yay, wir sind nämlich bei iTunes.
Wir sind multimedial.
Yeah.
Wir sind voll modern.
Yeah.
Wir sind
Rödcast.
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 Cast.